Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Wenn Sie jetzt die Stimme meines Gastes hören, dann denken Sie vielleicht, wow, Mickey Rourke zu Gast in HR1. Oder Wahnsinn, die haben ja Darth Vader eingeladen. Oder Sie fragen sich, was will der Typ aus der Baumarktwerbung da im Studio? Alles ist korrekt, aber die echten Fans wissen natürlich sofort, wer hier sitzt, wenn sie dieses Lachen hören. Herzlich willkommen, Rainer Schöne. Ich freue mich sehr.
Hallo Uwe, ich bin dein Vater.
Das war jetzt Optimus Prime oder wie war das?
Du kennst dich überhaupt nicht aus.
Nein, das war Darth Vader?
Das war Darth Vader.
Darth Vader, oh.
Optimus Prime ist, was sagt denn der da? Mein Name ist Optimus Prime und ich begrüße alle Hörer, die mich jetzt hören, die uns beide hören, im ganzen Hessenlande und auf der ganzen Welt.
Er hat mir gerade das Du angeboten. Also wie oft kommt es vor, dass dich Leute im Geschäft oder sonst wo an der Stimme erkennen?
Oft. Ich habe das seit, das mache ich auch gerne, dann kommt mir dein Handy entgegengeflogen und für meinen Sohn oder meinen Vater oder auch für mich. Es ist meistens Optimus Prime.
Tatsächlich?
Ja, ja. Mein Sohn hat Geburtstag und irgendwie so. Und zwar neulich in unserem Drogeriemarkt, da war eine neue Kassierin. Und dann sagte er, woher kenne ich ja ihre Stimme? Ich sage, mein Name ist Optimus Prime. Brüllte die den ganzen Laden zusammen und das ist mir dann doch ein bisschen unangenehm.
Also diese tolle Stimme hat in ihrem Leben schon sehr viel erlebt, über 140 Film- und Fernsehrollen. Rainer Schöne war einer der wenigen deutschen Hollywood-Stars. Er war zum Beispiel der einzige Deutsche bei Raumschiff Enterprise. Aber auch als Musiker und Autor kann er auf eine lange Karriere zurückblicken. Das alles bis 12.
HR1, genau meins.
Rainer Schöne ist gebürtiger Hesse, 1942 in Fritzlar geboren, aber aus Angst vor den Bombennächten ist seine Mutter mit ihm dann schon kurz nach der Geburt nach Weimar geflohen. So ist aus dem Jungen dann unverhofft ein kleiner Bürger der DDR geworden, konnte man nicht ahnen damals.
Nee, aber geflogen war schon nicht falsch, weil mein Vater war bei der Luftwaffe auf dem Flugplatz in Fritzlar. Und das waren gar nicht so sehr, ja doch, die Bomben waren es auch, aber wir waren glücklicherweise schon weg, sonst würde ich nicht hier sitzen, als mein Freund Sidney Hayes mit der Royal Air Force den Staudamm von der Edertalsperre bombardiert hat. Und die Leute haben gedacht, es ist Fliegeralarm und gehen in den Keller und dann kam das Wasser.
Ah je. In Weimar hast du davon nicht viel mitgekriegt oder waren dann
oh,
auch...
Ja.
Doch,
oh ja,
da
oh
kam
ja.
Natürlich dann der Krieg dann auch noch hin.
Oh ja, ne, da war er schon die ganze Zeit, da war er überall. Nee, in Weimar habe ich den schwersten Bombenangriff erlebt. Ich bin mit meiner Mutter, ich war 3, das war der 9. Februar und wir waren beim Friseur und wir waren in so einem Keller, also war ein ganz normaler Keller, also kein Luftschutzkeller und das hat sich eingeprägt in mein Gehirn, da waren so leere Bierflaschenkisten gestapelt im Hausflur oder irgendwo und die haben bei jedem Bombeneinschlag natürlich geklappert und als das vorbei war, sind wir raus und da hat das Deutsche Nationaltheater gebrannt. Ich habe das richtig gesehen, weil nebenan ist eine Bombe reingefallen. Also wenn die Bombe so 100 Meter daneben gegangen wäre, dann wäre ich nicht hier heute. Es war schon heftig.
Ich wollte eigentlich gar nicht mit schrecklichen Kriegserinnerungen anfangen.
Naja.
Also wir gingen das Leben nur mal. Danach war der Krieg vorbei. Hattest du dann eine glückliche Kindheit in Weimar?
Ich muss sagen, ich hatte die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Weil meine Eltern hatten nie einen Streit vor uns. Ich habe meine Mutter mal gefragt, als mein Papa tot war. Sag mal, habt ihr euch nie gestritten? Doch, ein bisschen schon. Aber nie vor euch. Und ich hatte eine wunderbare Kindheit, weil mein Bruder und ich waren ein Leben lang Brüderchen hinten, Brüderchen vorn. Also es war eine kleine, vierköpfige, glückliche Familie.
Kindheit im Sozialismus?
Naja, gut. Also als Kind sollte man in der DDR aufgewachsen sein, weil das war alles so behütet irgendwie.
Mhm.
Aber später musste man da natürlich weg.
Genau. Wann bist du das erste Mal mit dem Sozialismus aneinander geraten? Als Schüler schon oder erst später an der Schauspielschule?
Nee, also ich bin permanent mit dem Sozialismus aneinander geraten. Aber das Heftigste war wirklich, als ich meine Schauspielaufnahmeprüfung machen wollte, die ich gemacht habe, in Potsdam, also Babelsberg an der Filmhochschule. Da habe ich die erste Rolle vorgespielt und dann sagt der Chef, kommen Sie mal runter, ich muss Sie mal was fragen. Glauben Sie denn, dass Sie von Ihrem Schuldirektor eine positive politische Beurteilung kriegen? Und da habe ich gesagt, ja, ich wusste natürlich, was kommt. Oh, ich glaube schon, sagte ich, glaube nicht, wir haben Sie vorliegen, ohne Computer, der hat da hingeschrieben. Sie ist so negativ, dass wir sie nicht aufnehmen dürfen, selbst wenn wir wollten. Bin dann letzten Endes doch in Weimar am Nationaltheater. Nach dem Abi dann habe ich ein Jahr Bühnenarbeiter gemacht. Das ist die beste Lehrzeit aller Zeiten. Kann ich nur jedem, der Schauspieler werden will, geh mal ein Jahr erstmal ans Theater als Kulissenschieber. Wunderbar. Und dann sollte ich am ersten Tag schon wieder verlassen die Schule, weil ich politisch nicht tragbar war. Weil die haben uns am ersten Tag Stanislavski-Unterricht mehrere Fragen gestellt. Warum möchtest du Arbeiter- und Bauernschauspieler werden? Natürlich habe ich gesagt, ich will nicht Arbeiter- und Bauernschauspieler werden. Ich möchte Schauspieler werden. Schlecht. Und wenn der Staat dich zu den Waffen rufen würde, das war kurz nach dem Mauerbau, 14 Tage nach dem Mauerbau, und habe ich gesagt, ich bin Pazifist, ich gehe da nicht hin, und dann sollte ich gleich rausfliegen. Und dann hat mich der Schauspielschulleiter, der Dramaturg, der Helmut Rabe, der hat am nächsten Tag gesagt, ich habe dir deinen Arsch gerettet, ich habe gesagt, du bist politisch unreif. Ja, sag ich, meinetwegen bin ich das.
Rainer Schöne in HR1. Rainer Schöne war bereits ein Star in der DDR als Schauspieler und als Sänger, besonders mit seinen pazifistischen Liedern. So hatte er ein Privileg, das längst nicht jeder Künstler dort hatte, nämlich er durfte auch im Westen Konzerte geben. Aber nach einem Auftritt in West-Berlin ist er dann eben nicht mehr zurückgekehrt. War das ein spontaner Entschluss oder langfristig geplant?
Jahrelang gewünscht. Ich hatte mal vor, eine Weltreise zu machen. Und zusammen mit einem Freund am Theater, der dann abgesprungen ist in Zittau, wir saßen in der Kantine und haben gesponnen, haben gesagt, wir müssten mal eine Weltreise machen. Und alle haben gesagt, saß der ganze Tisch voller Kollegen. Und ja, wie wollt ihr denn hier rauskommen? Und da habe ich gesagt, es ist egal, erst kommt der Wunsch, ist der Vater des Gedankens oder so rum. Und wir wollten tatsächlich an die Behörden einen Brief schreiben. Wir sind dann mal 2 Jahre weg und kommen dann wieder. Ganz naiv.
Wird die Zelle gleich schon mal freigehalten?
Ja, ja, oder nee, was? Und dann hatte ich halt den Gig in West-Berlin und dann bin ich da weggeblieben.
War die Familie eingeweiht?
Natürlich nicht, niemand wusste das.
Ist dir das schwer gefallen?
Oh ja, ich musste mich von meiner Freundin verabschieden. Allerdings wusste sie, seit wir uns in den 3 Jahren, die wir uns kannten und verliebt waren, dass das eine Liebe auf Zeit ist, was immer nicht so leicht war, weil ich wollte raus auf Gedeih und Verderb und dann kriegte ich halt diesen... Und dann wurde mir die Tür aufgemacht für einen Gig. Und natürlich habe ich nach sonst niemanden eingeweiht.
Klar. Du konntest damals nicht ahnen, dass das für dich eigentlich sogar das perfekte Timing war. Der Durchbruch kam dann sehr schnell mit dem Hippie-Musical her. Mhm. Wusstest du als überhaupt, was ein Hippie ist?
Da
gab es doch gar keine 68er.
Nein, also ich wusste schon, dass es den Namen gibt, aber ich wusste nicht wirklich. Der Direktor vom Theater an der Wien, der hatte mich engagieren wollen aus Berlin raus und das ging natürlich überhaupt nicht. Und den habe ich dann aus dem Lager angerufen. Und dann hat er gesagt, melde dich doch mal beim Bayerlein, das ist der Manager von Udo Jürgens, der kennt dich auch. Und dann bin ich nach München geflogen und hatte am nächsten Tag einen Managementvertrag mit dem Bayerlein und eine Woche später einen Vertrag bei BMG Ariola mit 1000 Mark Vorschuss und ich musste also nirgendwo Klinken putzen. Und dann schickt er mich zu einem Casting, also zu einem Meeting wegen Haare, also so hieß das Musical. Und noch nie davon gehört und so. Und er sagt, das ist am Broadway ein großer Hit. Und ich komme dahin und dachte, ich unterschreibe da einen Vertrag oder was. Da sitzen im Theater in der Brienner Straße 300 Hippies, also langhaarige Menschen, freundlichster Art, mit Beats und Perlen und allem. Und ich war etwas verwundert und dann kam es mir an, ein Lied zu lernen. Und ich sage, Moment mal, ich kann nicht innerhalb von 5 Minuten, das kann ich wirklich nicht, einen Song lernen, ob ich nicht einen Blues singen könnte. Ja, singen wir einen Blues. Der Mann am Klavier hat aber noch nie einen Blues gespielt und das klang so ein bisschen wie eine Polka. Es war also ein bisschen merkwürdig. Und ich sang dann mit aller Chutzpe und ein bisschen verwirrt, Every Day I Have the Blues. Und dann drückten sie mir noch einen Zettel in die Hand mit Texten, Ungauer Flower Power, Be in Love. Ich habe nichts verstanden. Und dann irgendwie wurde ich auf die einen guten Eindruck gemacht haben. Dann kriegte ich das Angebot da als Mitglied des Ensembles, nicht als Burger, sondern die haben nur eine Masse engagiert. Und dann, okay, jetzt bin ich Hippie. Ich wusste nicht wirklich, was ein Hippie ist. Und, aber so ungefähr, so ganz blöde war ich ja auch nicht.
Rainer Schöne in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Rainer Schöne, der auch auf eine lange Karriere als Musiker zurückblicken kann. Was bedeutet dir mehr, die Schauspielerei oder die Musik?
Also, wenn der Herr mich irgendwann gefragt hätte, möchtest du lieber Musiker sein, Singer-Songwriter oder Schauspieler? Es gibt nur eins, dann hätte ich denn die Musik vorgezogen. Aber das ist, als wenn man sagen würde, magst du Papa oder Mama lieber? Mhm. Also krass war es, als ich auf den Hamlet gespielt habe, 88 Vorstellungen bei einer Tournee und anschließend mit meiner Band auf eine Rock'n'Roll-Tournee gegangen bin.
Also gerade die Kontraste sind das Gute, ja?
Ja, ich habe mich auf der Bühne dann auch selber geschminkt und habe mir wie Keith Richards immer die Augen schwarz umrandet.
Jetzt hören wir 2 Titel. Den ersten hören wir jetzt aus dem neuen Album, Die Zeit ist da. Worum geht es da?
Das ist ein Umweltsong und ein Song, in dem die Zeit ist da, dass wir uns ändern sollten und so wie bisher nicht weitermachen können. Es gibt auch ein sehr schönes Video auf YouTube, auf das ich sehr stolz bin. Das hat mein Freund Daniel Hogemann gemacht. Und das ist ein Kontrast zu dem, was der Text aussagt, sondern das ist die Schönheit der Erde.
Rainer Schöne, die Zeit ist da.
Die Zeit ist da, dass wir endlich verstehen. So wie bisher kann's nicht weitergehen. Ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr. Und die Welt so schön, wie sie einst war.
Der eine Schritt ist es, nach der Karriere in der DDR eine zweite in Westdeutschland zu beginnen. Schon das war ja nicht leicht. Aber dann auch noch den Sprung nach Hollywood zu schaffen, das gelingt nur ganz wenigen deutschen Schauspielern. Rainer Schöne, wie war das bei dir? Hat irgendwann mal das Telefon geklingelt? Hallo, hier ist Hollywood.
Nein,
brauchen
das
Sie?
Dass ich ja doch sowieso immer nach Amerika wollte. Das war die Uridee, aus der DDR wegzugehen, weil ich eine Weltreise machen wollte und nach Amerika wollte, unter anderem. Und da bin ich aufs Konsulat gegangen. Und ich habe gefragt, wie wird man Amerikaner? Und da haben sie gesagt, oh boy, that's really difficult. Die wollten das nicht. Da haben sie mir gesagt, du kannst ja nicht als Schauspieler arbeiten, sondern vielleicht auch als Hilfsarbeiter, als Farmhand. Und dann brauchst du Collateral, als Bürgschaften, bla bla bla. Und haben mir das mehr oder weniger nicht ausgeredet, aber gesagt, das ist jetzt erstmal unmöglich. Und dann bin ich halt 17 Jahre im Westen geblieben. Und dann hat nicht das Telefon geklingelt, sondern es kam das Angebot für eine Disney-Miniserie, The Return to Treasure Island, die Rückkehr zur Schatzinsel. Ich rede wieder zu schnell. Die Rückkehr zur Schatzinsel. Also ich hatte die Rolle, eine der vier durchgehenden Hauptrollen in einer 10-Stunden-Serie. Und das war dann auch mein Ticket nach Amerika. Dann bin ich nach der Drehzeit nach Amerika gegangen. Ich bin da als Tourist hingegangen. Und dann habe ich natürlich alles mitgenommen, was man brauchte, um ein Arbeitsvisum zu kriegen, falls es dann ein Angebot gäbe. Es hat auch nicht sehr lange gedauert, dass ich eine Agentur gefunden habe, die mit Ausländern sehr vertraute Paul-Kohne-Agentur, die gibt's schon seit den 30er Jahren. Und dann habe ich ein Casting gemacht für eine Miniserie, 14 Stunden, America, das war so eine Polizserie, eine wunderbare, sehr spannende Geschichte. Und dafür habe ich ein Arbeitsvisum gekriegt. Und da muss dann noch die Gewerkschaft überzeugt werden, weil man kann ja nicht als Ausländer einem amerikanischen Gewerkschaftsmitglied von der Screen Actors Guild die Arbeit wegnehmen. Ach. Es war aber ein Deutscher. Natürlich gibt es tausende Amerikaner, die einen deutschen Akzent herstellen können. Aber irgendwie hatte ich Glück und habe dann auch meine Gewerkschaftsmitgliedschaft gekriegt, weil ich war gut vorbereitet. Ich hatte sehr viele Schreiben von amerikanischen Produzenten, Kollegen und Leuten, mit denen ich gearbeitet hatte, auch in Europa. Man muss denen beweisen, dass man in seiner Heimat kein unbeschriebenes Blatt ist.
Und du hast dann also als deutscher Schauspieler da arbeiten können. Wie oft musstest du wegen des deutschen Akzentes dann den Nazi spielen oder
überhaupt
den Stasi-Agenten? Gar nicht?
Gar nicht. Ich habe nicht einen einzigen Nazi gespielt.
Stasi-Agent warst du mal, glaube ich.
In MacGyver. Das war sehr lustig. Das habe ich dann mit meinem thüringischen Akzent auf Englisch gemacht und mit einem thüringischen Akzent mich dann selber synchronisiert auf Deutsch. Aber das war eigentlich die einzige Mistbiene, die ich also politisch gespielt habe. Aber ich habe relativ schnell einen guten Accent-Coach gefunden, der mir einen amerikanisches Englisch beigebracht hat. Vor der Kamera kann ich sehr gut den Amerikaner spielen. Das hat mir natürlich auch geholfen.
Das hast du dir richtig antrainiert.
Englisch. Es gibt einen wunderbaren Accent-Coach da, Alan Clayton, und der hat mir das dann beigebracht. Mein Agent von Paul Kohne hat mir gesagt, Rainer, when you lose your German accent, you're gonna be like any American actors. Da habe ich gesagt, Robert, I'll never be like any American actors.
Du hast dann zum Beispiel auch mit Clint Eastwood gedreht. Wie lief das so? War das auf Augenhöhe?
Das ist immer auf Augenhöhe, wenn man mit Kollegen vor der Kamera steht, ob in Deutschland oder in Russland oder in Amerika. Da habe ich noch nie irgendwelche Arroganz oder sowas erlebt. Nee, er ist ein total cooler Typ. Er war ja auch der Regisseur. Und dann habe ich ihn gefragt, how do you want me to play the part? Und er hat play it as you like. Das heißt nicht, dass er mich nicht beobachtet oder einfach laufen lässt. Aber die Amis besetzen auf den Punkt. Es werden sehr viel mehr Schauspieler gecastet als in Deutschland. Und das war eine ganz wunderbare Zusammenarbeit.
Rainer Schöne über seine Arbeit in Hollywood. Der HR1 Talk mit Rainer Schöne. Und jetzt haben wir eine charmante Dame am Telefon, die ihn schon lange kennt und schätzt. Ich bin mal gespannt, was wir alles noch über ihn erfahren.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Guten Morgen, Frau Überraschungsgast.
Ja, guten Morgen. Ich habe 68 vorgesungen für Herr. Ich bin aber nicht genommen worden.
Oh.
Dann habe ich mir natürlich Herr angeguckt und das war das erste Mal, dass ich Rainer Schöne in live gesehen habe.
So. Stimme erkannt?
Nein.
Noch nicht.
Stichwort,
okay. Nächste Mal haben wir uns getroffen in Santo Domingo. Dann sind wir auf ein Schiff. Da hatten wir auch noch Kollegen dabei, unter anderem Dieter Thomas Heck,
ja,
und Tina Ruland. Du hast meinen Agenten gespielt.
Du klingst wie Eleonore Weisgeber. Ah. Eleonörchen, ich habe doch nicht gewusst, dass ich dein Agent war. Stimmt, jetzt kommt's wieder. Oh, ich habe da genau, aber es klingt ja wie Eleonore. Ist ja eine Überraschung. Ich habe gewusst, dass du es bist, aber ich dachte, das kann nicht sein. Weil ich habe dich natürlich an der Stimme erkannt. Oh mein Schatz, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's sehr gut. Und ich freue mich, dass es dir auch sehr gut. Und ich gratuliere dir nachträglich. Das wusste ich ja gar nicht, dass du schon so uralt bist. Du bist ja einfach so ein junger Spund für mich.
Ja, das ist nur eine Zahl, das weißt du ja.
Frau Weisgerber, wenn Sie mit ihm schon so gearbeitet haben, wie ist die Arbeit mit ihm so?
Super entspannt.
Ja, ja, immer.
Ja, weil, also ich habe ja eben gehört, dass man sich immer auf Augenhöhe begegnet. Das ist bei uns gar nicht möglich, weil Rainer ungefähr 2 oder 3 Kopf größer ist als ich.
2, du bist nicht so klein.
Also ich muss immer raufgucken. Hm. Also Augenhöhe ist nicht, aber inhaltlich ist er mir auf Augenhöhe begegnet.
Was schätzen Sie an ihm?
Ich gehe mal ein bisschen raus.
Nein, ich schätze wirklich sein Vertrauen, seine Direktheit, seine Entspanntheit, dass er wirklich auch kollegial ist. Und
was ist mit meinen Witzen?
Naja, das ist wirklich ein Härtetest.
Aber jetzt, das war jetzt ein Appetizer. Jetzt wollen wir auch einen Witz hören von Ihnen. Was ist so ein typischer Rainer Schöne-Witz?
Du kannst
Nein, bitte nicht.
Du bleibst am Rohr, den kennst du nämlich noch nicht. Ein Audi Quattro mit 5 Schweizern besetzt kommt an die italienische Grenze. Der Italiener guckt rein und sagt, 5 Personen in einer Audi Quattro ist illegal, eine Person muss raus. Aber entschuldigen Sie, sagt der Schweizer, das ist doch nur der Name des Autos, der ist für 5 Personen zugelassen. Schauen Sie in die Papiere. Quattro heiße 4, einer raus, basta. Sie Idiot! Schreit der Schweizer, ich möchte mit einer Person mit mehr Intelligenz sprechen. Holen Sie mir sofort Ihren Chef. Chef, nächste Zeit. Ist er beschäftigt mit die 2 Persona in die Fiat Uno. jetzt lachst du.
Eleonore Weisgerber, herzlichen Dank.
Was für eine schöne Sonntagsüberraschung, mein Schatz.
HR1 Talk.
Also eigentlich ist es egal, was Rainer Schöne jetzt gleich antwortet. Mit dieser Stimme hört es sich auf jeden Fall wunderbar an, wenn er unseren kleinen HR1 Fragebogen ausfüllt.
Oh.
Mein schönstes Privileg als Schauspieler und Musiker ist...
Fürs Publikum zu spielen.
Ein 1/2 Pfund Butter kostet ungefähr.
1 Euro? Nee, halt ein 1/2 Pfund.
Das sind die normalen Packungen, ja.
Das sind die normalen Packungen, 2,50.
Zuletzt geklaut habe ich.
Ein Kleiderbügel in einem Hotel. Kleiderbügel.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Ach, die Klappe zu halten. Ja.
Mein Lieblingsessen.
Thüringer Klöße mit Kaninchenbraten und Mohnkuchen.
Also das Thüringer ist schon sehr prägend.
Ja, ja. Ja, ja.
Am meisten auf die Palme bringt mich?
Zickigkeiten, zickige Menschen.
Glück bedeutet für mich?
Eine gewisse Zufriedenheit mit dem Leben, eine Dankbarkeit zu empfinden.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Auch Dinge zu ertragen, die einem nicht gefallen.
Bereut habe ich?
Dass ich ein Mädel verlassen habe, das ich sehr geliebt habe, weil ich so ein Arschloch war und zu unreif war. Das bereue ich bis auf den heutigen Tag. Also nicht, sondern das ist einfach, das ist die größte Untat meines Lebens. Habe jemandem sehr großen Schmerz zubereitet.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Keith Richards.
Ah. Ihr würdet rocken wahrscheinlich, ja?
Also, nee, wir würden einfach quatschen und Humor haben.
Der Glaube.
Ist das ganz Wichtige. Ich bin schon als Christ aufgewachsen und das bin ich heute noch. Ich bete täglich oft, aber routinemäßig natürlich morgens und abends. Bedanke mich, dass ich lebe. gibt einen Satz, den ich immer wieder mantramäßig wiederhole: Lass mich so lange arbeiten können, bis meine Kinder auf eigenen Füßen stehen. Und das ist ja noch eine ganze Weile. Die Kleine ist jetzt erst 10.
Aber du hast viel Dankgebete.
Täglich. Manchmal überlege ich mir, wofür kann ich denn heute danken? Heute war nicht so ein toller Tag. Und da fällt mir was ein. Kleinigkeiten gibt's da.
Ich habe Angst vor,
mal eines Tages keine Arbeit zu haben. Also nicht mehr als Schauspieler, Sänger, Musiker oder so. Weil die Verantwortung für eine Familie ist etwas anders. Weil ich habe mein Leben lang nicht mit Geld umgehen können und habe immer ausgegeben und habe sorglos gelebt. Aber seit ich Kinder habe, gibt es immer so Existenzängste.
Das heißt, du bist jetzt 80, du bist ja eigentlich Rentner.
Ich bin sowieso Rentner,
Genau, aber du musst auch noch arbeiten.
Also ja, auf das bisschen Rente, was ich kriege. Gut, ich kriege aus Amerika mehr als von hier. Aber ich muss selbstverständlich arbeiten, ja.
Du willst auch arbeiten?
Natürlich.
Ja, klar. Aber es geht nicht nur darum, dass du gerne arbeiten möchtest, sondern du musst tatsächlich auch wegen Kindern und Schule und all das. Das ist unbedingt. Einfach teuer auch.
Ja, das ist richtig. Ja. Mhm.
Treue.
Treue ist etwas Wichtiges im Leben.
In meinem Bücherregal unten rechts steht
Keith Richards Life, seine Autobiografie.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Rainer Schöne. Vielen Dank. Wir haben es schon erwähnt, Rainer Schöne hat im Januar seinen 80. Geburtstag gefeiert, aber eben nicht im Kreise seiner vielen Enkel, wie das in dem Alter üblich ist. Denn in der Beziehung, hat er gerade gesagt, ist er selbst ein Spätzünder. Im zarten Alter von 64 Jahren wurde er zum ersten Mal Vater. Ja. Das bedeutet also, deine Kinder sind jetzt so richtig in der Pubertät?
Die Große ist fett in der Pubertät und die Kleine fängt jetzt an. Und ich muss sagen, dass Pubertät kann sehr herausfordernd sein, mein lieber Herr Gesangsverein.
Und ich meine, das ist doch auch schon für junge Eltern eine Herausforderung. Mit 80 ist das umso anstrengender?
Nee, weil meine Frau, die ja wesentlich jünger ist als ich, die kriegt es noch mehr ab. Eigentlich nicht. Aber ich frage mich manchmal, warum Pubertät? Wir waren neulich in der Schule und da hat eine Psychologin, eine Kinderpsychologin, so ein Symposium gemacht und dann über Pubertät und gesagt, ihr müsst wissen, bei den Mädels in der Pubertät, Hirn spielt sich, das ist eine Baustelle. Das kann man nicht mit normalen Maßstäben messen. Und dann fragt eine Mutter, wie lange dauert denn das? Da bis 23. Und da gingen, oh nein, durch den Saal. Nein, das ist schon manchmal, dass ich mich frage und ich sage auch dann zu meiner Tochter dann, sag mal, du versaust ja doch die schönste Zeit in deinem Leben, nämlich die mit uns noch. Als die geboren wurde, war es das größte Geschenk, und ist es immer noch, weißt du, ein ganz tolles Mädel. Sie will Ärztin werden und für sie und mit ihr habe ich ein wunderbares Buch geschrieben und ein Hörbuch gemacht, aber sie ist, und ich lasse sie dann auch, aber manchmal tut's weh. Es tut einfach manchmal weh.
Pubertierende Kinder können gemein sein.
Ja, ich finde, das ist gemein, sowas. Vor allem, weil man selber denkt, ich war so nie, und ich glaube, dass sehr viele Eltern, von denen ich höre, die so Kinder in demselben Alter haben, dass das jetzt schlimmer ist als vor 30, 40, 50 Jahren. Weil der Respekt der Menschen untereinander hat generell nachgelassen. Und sie lernen dann natürlich auch untereinander Dinge, an die ich früher nie gedacht hätte.
Deine Frau ist 38 Jahre jünger als du. Hat sie dann hauptsächlich die Erziehung an der Backe oder wie wichtig ist dir deine Vaterrolle?
Nein, wir machen das schon gemeinsam. Aber meine Frau hat natürlich, dadurch, dass ich oft weg bin, sie kümmert sich halt auch sehr viel um so administrative Dinge und auch um die Schule und dass sie nimmt mir sehr, sehr, sehr viel Arbeit ab und hält mir den Rücken frei. Und sie kümmert sich um die Hausaufgaben der Kids, weil ich komme jetzt gar nicht mehr rein in diese Geschichte. Und ich muss auch sagen, meine Kindheit, und ich habe auch mein Abitur im wunderbaren Smoothie-Gang gemacht, es war auch um Längen leichter. Was von den Kindern heute verlangt wird, alleine durch die Medien und durch die Computergeschichten. Ich bin nicht der Unbelesenste, was Computer angeht, aber manchmal denke ich mir, muss es alles sein, müssen Kinder so hart arbeiten. Die Große kommt aus der Schule. Um 4 kommt sie aus der Schule, muss dann Schularbeiten machen bis zum Abendessen und danach sitzt sie immer noch da. Und die Kleine so ähnlich auch. Also statt rauszugehen und zu spielen. Und ich meine jetzt in diesen Corona-Zeiten, diese ganzen fürchterlichen Beschränkungen, in einer Zeit, in der, wenn sie mit 16, wo man rausgegangen ist, wo man tanzen gelernt hat, wenn man sich verliebt hat, wo es Leben schön anfängt, richtig schön zu werden, sitzen sie zu Hause und lernen.
Bei einer Beziehung, die einen sehr großen Altersunterschied hat, da fragt sich manch einer vielleicht, wie funktioniert das? Hat man nicht mit 42, 43 ganz andere Bedürfnisse als mit 80? Scheint bei euch nicht so zu sein.
Also am Anfang unserer Beziehung gab es da so Blicke auf der Straße.
Mhm. Ja. Sind das Vater und Tochter? Oder
Man sah, dass es ein Liebespaar ist. Und das habe ich mal in einer Talkshow erzählt und da hat die Barbara Schöneberger gesagt, und jetzt gibt's die Blicke nicht mehr. Das kann doch nur sein, dass deine Frau jetzt tierisch alt geworden ist.
Nein, ist sie nicht. Das kann sich nur Frau Schöneberger trauen, sozusagen.
Ja, ja. Nein, sie ist immer noch jung und schön.
Rainer Schöne über sein Privatleben.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Rainer Schöne. Guckst du eigentlich gerne gelegentlich den Eurovision Song Contest?
Ich weiß, worauf du anspielst. Auf meine Teilnahme am Vorausscheid 1970.
Damals war es noch der Grand Prix de la Chanson.
So ist es, ja. Und das war das Playback? Nee, gesungen haben wir live. Aber die Musik kam vom Playback.
Also
vom
Band. Ich dachte, das war ein echtes Orchester damals.
Ja, klar, die standen da, die haben aber Playback.
Das war auch schon Playback.
Das war Willy Berg.
Skandal. Ja, also
das Band war vorproduziert, aber die Stimme war live. Ja. Und ich hatte mir einen weißen Hirschlederanzug machen lassen und meine Haare waren toll geföhnt. Und ich sah etwas schlagermäßig, ja, und es war auch ein Song, ich gestehe, den ich nicht wirklich so mochte, obwohl viele den schön fanden. Aber ich war ja in einer ganz anderen Liga zu Hause. Also ich habe das für die Plattenfirma gemacht und ich habe es auch gerne gemacht. Weil ich gesagt, okay, wenn ich das mache, möchte ich ein Blues-Album in London produzieren.
Ach, das war dann auch so. Ein Deal damit verbunden.
Okay. Ich war ein Deal. Mhm. Und dann wurde Les Humphries mein Produzent und Mitschreiber und dann haben wir in London und die Les Humphries-Sängers dann in Maschen. Also Jürgen Drews hat mal für mich Backup gesungen. Und ein Typ, den ich sehr schätze und sehr mag. Worauf wollen wir hinaus?
Auf den. Dieses Lied will ich uns jetzt ersparen. Ich glaube, auch in deinem Sinne. Wir spielen lieber eins, das dir wichtig ist. Okay?
Ja.
Also zum Beispiel aus dem Album Gnadenlos verliebt, das Lied Melanie.
Das habe ich in Amerika produziert, das ganze Album mit amerikanischen Musikern, das ist selbstverständlich. Und das war eine schöne Arbeit.
Okay, und jetzt Melanie und Gnadenlos verliebt, das ist jetzt keine deiner drei Frauen, oder gibt es da noch was zu beichten?
Nein, gar nicht. Melanie ist eine reine Fantasienummer für alle Frauen und für alle verliebten Menschen. Ich habe das zusammen mit meiner Ex-Frau, mit der Francesca Capasso, die da hinten auch ein bisschen mithört zum Schluss. Eine wunderbare Sängerin und Songwriterin und erinnere mich sehr gerne an die Arbeit an dem Album.
Dann hören wir das jetzt. Ja. Melanie von Rainer Schöne. Die Stimme ist sein Markenzeichen. Kein Wunder, dass Rainer Schöne auch ein gefragter Synchronsprecher ist. Gurgelst du morgens mit Salbeitee oder mit Whisky?
Ich habe mal, um ein besonders rau zu sein, für einen Song mehrere Zigaretten hintereinander geraucht, obwohl ich damals auch schon immer wenig geraucht und jetzt sowieso nicht mehr. Und habe mir mit ein paar Whisky die Kante gegeben. Und dann habe ich so gebrüllt, als mich eingebrüllt, dass wir die Aufnahme abbrechen mussten. Und 2 Tage Schonung angesagt war. Nein, es ist ganz einfach so, dass man im Laufe der Zeit, also zum Beispiel einfach die Stimme tiefer wird. Gott sei Dank.
Machst du Stimmübungen jeden Morgen oder sowas?
Jeden Morgen nicht, aber oft im Auto. Ich habe eine wunderbare Lehrerin, Gesangscoaching. Und da weiß ich auch, ich habe keine besonders strapazierfähige Stimme. Ich bin früher sehr oft heiser gewesen, weil ich mich überbrüllt habe und dachte, Rock'n'Roll ist laut und laut ja, aber auch hoch. Bis mir Menschen gesagt haben, unter anderem meine amerikanische Frau, beziehungsweise auch in meiner deutschen hannoverschen Band, Reini, du bist nicht ein Rock'n'Roll, schau, dann nutzt die tiefen Röhren. Und dann damals, das war die Zeit der Hardrock-Tenöre, ne? Klaus Meine und Co. Und bei Jesus Christ Superstar war mein erster Ton ein H, das halbe Ton unterm hohen C. Das würde ich heute nicht mehr schaffen. Meine Stimme ist insgesamt vom Umfang die gleiche geblieben, aber sie ist tiefer gerutscht.
Okay. Also
die Höhen sind weg, dafür sind die, Gott sei Dank, die Tiefen dazugekommen.
Für viele Schauspieler ist Synchro ein reiner Kohlejob. Leicht verdientes Geld, aber eigentlich wollen die lieber im Rampenlicht stehen. Für dich ist das was anderes?
Leicht verdientes Geld ist das gar nicht. Das ist eine harte Arbeit. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die das gut machen. Und sicher ist es ein Zubrot, ein Beibrot, ne? Weil es gibt viele Kollegen, die dann völlig ausgestiegen sind aus der praktischen Schauspielarbeit und nur noch Synchron machen. Das finde ich ein bisschen schade, weil du verlierst ein bisschen zu denken. Du arbeitest die ganze Zeit im Dunkeln.
Und wem schenkst du am liebsten deine Stimme?
Sam Elliott und Willem Dafoe. Und Willem Dafoe, den mache ich seit Spider-Man 2002, seit ich zurückgekommen bin aus Amerika. Ich wollte ihn immer mal auf der Berlinale treffen, es hat nicht geklappt. Und dann sagt mir der Oliver Kuritke, mit dem ich in Köln gedreht habe, Wilsberg, sag mal, Willem Dafoe wohnt ein Stockwerk über mir im selben Hotel, wo wir alle waren. Das darf doch nicht wahr sein. Dann habe ich ihm einen Zettel zum Portier gelegt, geschrieben, einem Rainer Schöniger, German Voice, give me a call. Und dann rief er mich auf den Band an und sagte, this is Willem, you got my number, call me back, Rainer. Dann haben wir uns getroffen draußen, wir durften nicht zusammensitzen im Hotel, weil wir nicht zum gleichen Haushalt gehörten, zum selben. Und haben uns stundenlang unser Leben erzählt. Ein ganz bescheidener, sehr angenehmer Typ. Und wir schreiben uns hin und wieder E-Mails und dann habe ich ihm gesagt, sag mal, du hast kein Zuhause, also kein Haus alleine oder eine Wohnung oder so. Du drehst am Set und wohnst am Set und irgendwo auf Location. Da hat er, nee, er wohnt in Rom, ist mit einer italienischen Regisseurin verheiratet und es gelingt ihm manchmal, 3 Monate am Stück zu Hause zu sein. Sag ich, glaube ich nicht. So viele Filme, die ich synchronisiere von dir. Du bist ständig irgendwie unterwegs und ist er auch.
Und du bist auch sehr gefragt bei Hörbüchern und auch Hörspielen. Ganz toll fand ich dich zum Beispiel in Der nasse Fisch, also Babylon Berlin, da spielst du den Bösewicht Marlow.
Den habe ich gestern wieder gemacht.
Gestern?
Ja, ach, gestern, genau, okay. In Köln. Aha. Mit dem Johann von Bülow unter anderem habe ich wieder den Marlow gegeben.
Also das gute alte Hörspiel feiert Comeback. Freut dich das?
Ich mache sie gerne, muss ich sagen. Weil das ist so eine intensive Arbeit, die nur übers Ohr und nur übers Denken geht. Und man muss nicht geschminkt werden und nicht abgeschminkt werden.
Auch eine angenehme Arbeit. Rainer Schöne in HR1. Der berühmteste Hit von Rainer Schöne hat den wunderbaren Titel »Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin?« Und den hat er ja ganz offensichtlich wahrgemacht. Wie kann man mit 80 noch so jung sein wie du?
Indem er gute Gene hat, weil meine Mutter... Die hatte mit 83, und dann ging sie in den Himmel, leider völlig unerwartet, keine Falten. Und die war ein so humorvoller Mensch und hat gesagt, Rainer, erzähl mir doch mal einen Witz. Und meine Mutter kam in einen Raum und alle hatten sie lieb. Also irgendwie habe ich sehr viel von ihr, auch so eine Bescheidenheit und nicht abgehoben sein, geerbt.
Und hast du sonst irgendein Geheimrezept, was dich fit hält? Besondere Ernährung, besonders viel Sport oder No Sports?
Nein, schon. Also Sport und gesunde Ernährung und Rock'n'Roll und junge Frauen. Also in diesem Fall junge Frau. Oh.
Okay, was ist so dein gefühltes Alter?
Gefühltes Alter? Also
80 ist nur eine Zahl, haben wir gerade gehört, oder?
Also lass mal die Rückenschmerzen, die hatte ich schon mit 12. Beiseite, gefühltes Alter? 40 oder so.
40?
Ja.
Wow.
Also sagen wir so vom Inneren. Also ich gucke manchmal in den Spiegel und denke mir, keine Falten, siehst eigentlich noch ganz gut aus. Die Haare werden ein bisschen weniger, also ein bisschen dünner. Gott sei Dank ist keine lichte Stelle da. Und man ist vielleicht etwas steifer knochentechnisch. Aber ich fühle mich fit, irgendwo innerlich besonders.
Toi, toi, toi.
Ja, ja.
Das mit 80. Wir haben auch das schon kurz erwähnt, auch mit 80 noch keine Lust auf Ruhestand.
Ich würde schon manchmal gerne mich hinsetzen und ein halbes Jahr nichts machen und schreiben, nur schreiben. Schreiben ist etwas sehr Befreiendes. Das würde ich gerne machen, aber ich muss ja Geld verdienen. Ne?
Was sind deine nächsten Projekte?
Ich werde Willem Dafoe gerade wieder synchronisieren und noch ein Hörspiel machen und warte darauf, dass diese Anfragen fruchtbar werden.
Und jetzt war ja 2 Jahre lang kaum möglich, auf die Bühne zu gehen und Musik zu machen. Wie juckt es da? Rainer Schöne Band, wird es das nochmal geben?
Ich hoffe doch stark, ja. Also es fehlt mir einfach, auf die Bühne zu gehen. Ich habe da mit dem Peter Sattmann so eine Witzeshow unter anderem gemacht. Wir haben Witze erzählt und haben Musik gemacht und habe meine Soloabende gemacht und mit der Band und so. Ich war immer musikalisch aktiv und das fehlt mir mächtig, muss ich sagen. Es gab ein paar Gigs, die habe ich aber selber abgesagt, weil ich keine Lust hatte, vor einem halbleeren Saal zu spielen. Weil die Leute nicht kommen, selbst wenn sie rein dürfen. Die haben Angst.
Gibt es irgendwelche Chancen, dich mal in Hessen zu sehen vielleicht?
Ja, in Fritzlar. Egal ob Corona oder nicht, ich werde sehen, dass ich nächstes Jahr wieder in Fritzlar spielen kann, unter anderem.
Das hast du auch schon mal gemacht in deiner Geburtsstadt. Wie war das so?
Das war pressemäßig und radiomäßig von euch auch vorbereitet. Und ich bin über den Markt gegangen und hallo Herr Schöner, hallo Rainer. Und also ich fühlte mich wie der biblische heimgekehrte Sohn. Und es war 2 Abende voll und es war wirklich eine herzliche Zeit, die ich da diese Tage verbracht habe.
Und vielleicht im nächsten Jahr wieder mal in Fritzlar. Das werden wir dann bestimmt auch wieder begleiten. Mhm. Herzlichen Dank, Rainer Schöne, für den Besuch im HR1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, und da hast du kein Problem mit, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagen sollte.
In unserem Walde singen die Vögel schöner als nirgends sonst auf der Welt. Bei den 3 Buchen wohnt ja mein Schätzchen, Försters Katrinchen, das mir gefällt. Tralalalala. Das war das erste Lied, was ich gelernt habe, was mir mein Bruder auf der Gitarre beigebracht hat.
Ich wollte sagen, aus Herr war das jetzt nicht,
nein,
oder?
Nein, es hat auch, du hättest es nicht erwartet.
Nein. Herzlichen Dank. Damit gehen wir zu den 12 Uhr Nachrichten. Mein Name Uwe Berndt. Und wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder als Podcast abrufen wollen, es gibt es natürlich auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
HR1. Genau meins.